Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung. Ja, wir sind auf der Suche nach einer neuen Regierung. Und deshalb ist es sehr vorteilhaft, dass heute eine der besten Kennerinnen deutscher Politik bei uns zu Gast ist, die interessante Vokabeln findet, wenn sie an die Pläne von Friedrich Merz denkt. Erschütternd, furchtbar, unverantwortlich, empörend. Sie spricht von Lippenbekenntnissen, von Sündenfall, von Gummiformulierungen und sagt, wenn das zustande kommt, dann muss sich niemand mehr einschränken, dann wird der Staat überall helfen. Das ist klassische Politik mit der Gießkanne. Mehr geht nicht. Herzlich willkommen, Eva Quadbeck, Frau Wieser. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, eine ganz entscheidende Rolle, und da geht der Blick zu diesem Mann, eine ganz entscheidende Rolle bei der Umsetzung des 1000-Milliarden-Euro-Plans spielen die Grünen. Und offenbar hat er es irgendwie kommen sehen. Das ist interessant. Am 18. Januar, also einen guten Monat vor der Wahl, schrieb dieser Mann, die CDU verspricht den Leuten gerade das Blaue vom Himmel, finanzpolitisch unsolide, Wortbruch mit Ansage. Und man weiß nicht, was schlimmer ist, die Dummheit oder die Dreistigkeit. Herzlich willkommen, Jürgen Trittin. So haben Sie es geschrieben. Ja, interessant ist, und da geht jetzt der Blick zum noch und möglicherweise bald wieder Gesundheitsminister. Interessant ist, wie Friedrich Merz seinen Plan für Deutschland verkauft hat. Hören Sie mal ganz genau hin.
Wenn ich es richtig einschätze, dann ist ja vieles von dem, um nicht zu sagen fast alles, was wir da vorschlagen, auch von den Grünen in der letzten Wahlperiode schon einmal vorgetragen worden, wenn auch unter ganz anderen globalen und außenpolitischen Umständen.
So, noch schönes verlegenes Kratzen am Ohr, als er sagt, dass es in weiten Teilen das Programm der Grünen ist, das er da gerade verkauft. Und wir wollen ihn fragen, wie er das wahrnimmt, was da gerade passiert. Also einerseits, um Zustimmung für grüne Politik zu bitten. Ich sehe gerade das Gesicht von Jürgen Trittin, der schon amüsiert ist. Andererseits direkt am nächsten Tag über sie zu lästern, sie, Herr Söder, und seine SPD mittendrin. Herzlich willkommen, Karl Lauterbach. Ich freue mich ja, dass das geklappt hat. Herr Trittin, damit Lauterbach es nicht so schwer hat, vielleicht die erste Frage an Sie, kann er sich noch ein bisschen entspannen. Was haben Sie gedacht, als Sie die ersten Ergebnisse dieser Sondierung gelesen haben? Franziska Brandner, Ihre Parteichefin, sagte, Schäuble würde sich im Grab umdrehen.
Das kann man nur so unterschreiben, und es mehren sich ja auch sowohl aus dem konservativen wie aus der wirtschaftswissenschaftlichen Seite diejenigen, die ihr da recht geben. Ich glaube, der Versuch ist gemacht worden, statt zusätzliche Investitionen zu mobilisieren, die wir brauchen im Bereich Sicherheit, die wir brauchen im Bereich Infrastruktur und Klimaschutz, sich einen Schattenhaushalt zu schaffen, wo man dann die Versprechungen des Koalitionsvertrages je nach Bedürftigkeit der Koalitionspartner verteilen kann. Und das geht halt nur, wenn man darauf rechnet, dass diesem Entwurf die Grünen zustimmen.
Ja, aber darüber reden wir gleich im Einzelnen. Aber Sie als so erfahrener Parlamentarier, der Sie sind, der lange auch in der Regierungsverantwortung war, was ist das? Ist das sozusagen eigentlich in Wahrheit dann doch ganz klassisch CDU am Ende? Ich hatte Sie alle hier sitzen, und ich weiß nicht, wie oft der Satz, die Schuldenbremse, das ist die DNA der CDU. Und Carsten Linnemann, noch zwei Tage nach der Wahl, hier sitzend auf dem Stuhl von Karl Lauterbach, bleibt denn die Schuldenbremse? Ja. Und dann nochmal nachgefragt, Antwort, ja, wir werden alles dafür tun, dass sie bleibt. Da wusste ich schon, die Tür ist sperrangelweit offen. Aber dass es so dicke kommt, war mir nicht klar.
Für Sie schon? Das ist Wortbruch mit Ansage gewesen. Die Union wusste, dass sie die 100 Milliarden Steuergeschenke, die sie im Wahlprogramm stehen hatte. Genau. Dagegen waren die Sozialdemokraten und die Grünen grundsolide, dass sie die nicht finanzieren kann. Und sie haben dann das gemacht, was viele Kanzler von der CDU vor ihr auch gemacht haben, nämlich im Zweifelsfall pragmatisch gehandelt. Der Kern der CDU ist nicht eine konservative Grundüberzeugung, Sie können das auch Ideologie nennen, sondern der Umstand, dass Sie den Kanzler stellen müssen. Und das hat Friedrich Merz in der Wahlnacht begriffen, und er hat sich entsprechend verhalten. Es ist klar, Dieser Haushalt ist nicht nach den Wahlen, dieses Wahlprogramm der CDU ist mit diesem Haushalt nicht zu vereinbaren. Man braucht einen Koalitionspartner, der einzig mögliche ist die SPD. Also muss man sich einigen und dann kommt eben sowas raus. Mütterrente, Pendlerpauschale und ähnliche Dinge.
So, die ganzen Klassiker sozusagen. Will nicht unhöflich sein, Eva Quadbeck gleich fragen, sozusagen, wie die Einordnung geht. Aber erst vielleicht Karl Lauterbach als den Vertreter der Politik. Wie geht es Ihnen damit, Herr Lauterbach, wenn man das so mitkriegt? Auch so ein erfahrener Parlamentarier wie Herr Trittin, der neben Ihnen sitzt. Da wird sozusagen direkt nach der Wahl, und man ist ja noch nicht mal im Kanzleramt, wird das Wort gebrochen auf eine Art und Weise, wie ich es so lange nicht erinnere.
Das ist ja jetzt erstmal eine Unterstellung in der Frage. Ich bewerte die Dinge anders.
Also wirklich?
Ich würde
das ist kein Wortbruch?
Genau, ich würde das anders sehen.
Nochmal ganz kurz, das ist kein Wortbruch?
Aus meiner Sicht.
Das ist auch keine politische Lüge.
So wie es jetzt also von Friedrich Merz vorgetragen wurde, ist es kein Wortbruch, weil die Lage hat sich verändert. Wir haben
Herr Lauterbach, ganz kurz. Wie würden Sie reden, wenn Friedrich Merz das mit Jürgen Trittin so gemacht hätte? Wenn Sie die Opposition wären und Trittin würde jetzt hier sitzen und sagen, wissen Sie, Herr Lanz, die Lage hat sich verändert.
Dass er jetzt Oppositionspolitiker also hier zuspitzt und auch ein bisschen also die Dinge aus meiner Sicht dreht, ist legitim und gehört zum Geschäft dazu. Aber ich würde trotzdem gerne inhaltlich die Frage beantworten. Friedrich Merz hat gesagt, die Lage hat sich komplett verändert. Wir müssen in der Verteidigung Summen in die Hand nehmen, die der Tatsache gerecht werden, dass in den Vereinigten Staaten tatsächlich diese Hilfe nicht mehr da ist.
Aber glauben Sie das?
Das glaube ich.
Glauben Sie diesen Satz?
Ja, ich glaube es tatsächlich.
Der Satz, die Lage hat sich verändert, das ist ja das einzige Argument, das man jetzt noch hat.
Also argumentativ sind wir verändert, als Trump gewählt wurde.
Ja, aber nochmal, dass die Lage sich verändert hat, das ist eben so.
Welche Lage hat sich genau verändert?
Die militärische Lage. Wir müssen im Verteidigungshaushalt, müssen wir massiv zusätzlich investieren. Hier geht es tatsächlich um hunderte Milliarden Euro. Und dass die nicht aus dem Haushalt mobilisiert werden können, damit hat Friedrich Merz recht. Und ich will noch einen Punkt sagen hier zu dem Investitionsvolumen, diese 500 Milliarden, die wir jetzt für die Infrastruktur heransetzen. Übrigens zusätzlich, das ist das Geld, die Mütterrente und so weiter, alles unbenommen. Das sind relativ kleine Beträge gemessen an diesen 500 Milliarden, um die es hier insgesamt geht.
Schüttelt schon mit
aber
dem Kopf.
Nur den einen Punkt. Das war keine Erfindung der Grünen, sondern das haben wir ebenfalls im Wahlkampf gefordert. Das ist eine Forderung von Olaf Scholz. Und somit wird hier nicht von Friedrich Merz die Politik der Grünen gemacht. Bei allem Respekt, auch wenn ihr das gerne für euch reklamiert.
Finde ich gut.
Sondern das ist tatsächlich
das ist SPD-Politik.
Ja, und wir sind
Koalitionspartner. Gut, dass wir das mal geklärt haben.
Ja, die 500 Milliarden Investitionen für Infrastruktur, das sind Summen, für die wir angetreten sind. Nicht mit diesem Betrag, aber die Größenordnung war eigentlich immer die wir auch im Kopf
hatten. Herr
Lauterbach, somit ist es ein Kompromiss zwischen zwei Koalitionspartnern.
Ja. Also ich halte jetzt noch mal fest, also Friedrich Merz hat nicht gelogen.
Aus meiner Sicht
erstens,
nicht. Er hat so gesagt, dass die Lage zweitens, sich verändert hat.
Zweitens, die Lage hat sich verändert.
Genau, die Lage hat sich verändert.
Und drittens macht er nicht Grünen-Politik, sondern eigentlich klassische SPD-Politik.
Nein, nicht klassische SPD-Politik. Ich habe nur gesagt, dass was die Grünen gefordert haben, haben wir in sehr ähnlicher Form auch gefordert. Und jetzt ist es aber so, dass wir an der Regierung sind, die Grünen aber nicht.
Noch nicht.
Und das, genau, also wir werden aber wahrscheinlich regieren.
Aber er hat
und
schon
jetzt
antizipiert.
Nur den einen Punkt. Somit also ist es einfach aus meiner Sicht falsch zu sagen, das ist die Politik der Grünen, sondern diese Investitionsnotwendigkeit, die haben wir ja immer gehört.
Wir haben ja gerade den Satz gehört.
Kompromiss.
Das ist ja eine schöne Pointe, dass er auch noch sagt, irgendwie, dass es in weiten Teilen, deswegen müssten die Grünen ja zustimmen.
Ja.
Herr Trittin, bitte.
Ich wollte nur sagen, ich will mich gar nicht über Copyright streiten, weil, dass wir einen Investitionsbedarf Bereich für Infrastruktur haben, ist seit mindestens 5 Jahren bekannt.
So
das haben Sozialdemokraten und Grüne immer so betont.
Ja, genau.
Das ist nicht neu. Und dass wir uns unabhängiger machen müssen von den Amerikanern, ist spätestens seit dem 6. November der Wahl von Trump völlig klar.
Ist schon
darauf
bekannt,
haben verschiedene,
Wahl von
übrigens Sozialdemokraten
auch schon
wie Grüne,
Obama
im Wahlkampf hingewiesen.
Mhm.
Und das ist von der Union bestritten worden. Und deswegen finde ich es zwar rührend, lieber Karl Lauterbach, wie Sie sich jetzt hier vor Ihren künftigen Kanzler werfen. Das spricht dafür, dass geräuschloses Regieren angestrebt werde. Aber es geht ein bisschen an den Tatsachen vorbei. Und wahrscheinlich wäre es klüger gewesen, einfach zu sagen, ja, er hat seine Meinung geändert angesichts der Tatsachen. Das hat er ohne Zweifel. Das ist auch moralisch nicht ehrenwert, aber nicht
ehrenwert. Ich will also doch, ich bleib trotzdem, also ich bin hier in einer unbequemen Lage, Friedrich Merz zu verteidigen.
Und Sie wollen aber weiter Gesundheitsminister bleiben?
Nee, darauf hat er wahrscheinlich nicht den unbedingten Einfluss. Aber es geht einfach darum, Wortbruch ist etwas, das muss man sich genau überlegen. Erstmal bleiben wir bei der Schuldenbremse. Die Schuldenbremse wird nicht abgeschafft. Wir haben ein Sondervermögen, was die Schuldenbremse zulässt.
Herr Lauterbach, was machen wir denn jetzt hier? Das ist doch jetzt hier wirklich Wortklauberei. Herzlich willkommen, Frau Quatteck, bei Schönreden TV. Oder wo sind wir hier gerade?
Die Erkenntnis, dass an der Schuldenbremse was gemacht werden muss und dass man möglicherweise auch mehr Schulden aufnehmen muss für Investitionen für dieses Land, die mag schon eingesickert sein in der Union. Ich weiß noch, damals, als das Verfassungsgerichtsurteil vor anderthalb Jahren kam, hatte Schäuble in der Fraktion die Union gewarnt und gesagt, ihr werdet vielleicht auch noch mal regieren, seid nicht so hart bei dem Thema. Das hat Friedrich Merz damals auch öffentlich zitiert, hat das gesagt, hat aber eben die Konsequenzen nicht daraus gezogen und seinen Wahlkampf voll darauf aufgebaut, nein, wir müssen mit dem Geld auskommen, das wir haben, wir kürzen das Bürgergeld und dann wird
der Sound,
dann
Frau Quadbeck, war ja noch mehr.
Wachsen.
Der Sound war ja, da sind diese Linken, diese grünen Spinner so. Und so viel ist ja auch zum Teil wortwörtlich und die können selbstverständlich nicht mit Geld umgehen, das müssen wir das mal machen. Ich glaube ja noch nicht mal, dass Friedrich Merz dafür gewählt worden ist, die Schuldenbremse einzuhalten.
Nein, sondern man hat geglaubt, dass er die Wirtschaft...
Dass er mit Geld umgehen kann.
Dass er mit Geld umgehen kann, dass er die Wirtschaft wieder flott macht. So. Und jetzt, es ist tatsächlich schlimmer gekommen, als wir gedacht haben. Ich habe schon gedacht, dass es schlimm kommen wird, wenn Trump eine zweite Amtszeit haben wird. Diese Szene im Weißen Haus, die sich an dem Freitagabend vor gut 10 Tagen abgespielt hat, die hätte ich mir auch so nicht vorstellen können. Aber es ist nicht so, dass wir dadurch jetzt die Erkenntnis haben, dass auf einmal mehr Geld in Verteidigung fließen muss. Das wussten wir vorher. Ja. Und auch, dass wir wahrscheinlich eher bei 4 als bei 2% des Bruttoinlandprodukts sind für die Verteidigung. Das ist oft genug gesagt worden, wenn Trump an die Macht kommt, dass das möglicherweise so kommen wird. Und jetzt muss man auch noch mal auseinanderhalten. Das eine ist, für die notwendigen Verteidigungsausgaben tatsächlich die Schuldenbremse zu lockern. Und da hat man ja schon ganz clever in das Sondierungsprogramm hineingeschrieben, dass wenn es über 1% geht am Bruttoinlandsprodukt, was man für die Verteidigung ausgibt, dass man dann schon die Schuldenbremse lockern möchte. Das heißt, damit würde sich der Staat schon eine ganze Menge an Geld verschaffen, was zusätzlich ausgegeben werden kann. 1% des Bruttoinlandprodukts sind ungefähr 44 Milliarden Euro. Aktuell sind in den Verteidigungshaushalt eingestellt 50 Milliarden Euro für die Verteidigung. Das heißt, wenn man das kappen würde, hätte man schon zusätzliches Geld. Und wenn man jetzt sagt, wir brauchen für die Investitionen auch noch mehr Geld, habe ich sogar Verständnis dafür. Genau. Nur das, was in dem Sondierungspapier steht, 500 Milliarden zusätzlich aufnehmen, dann Mütterrente, Pendlerpauschale, Agrardiesel, all diese Dinge, wenn man das zusammenrechnet, wir haben das IW heute gebeten, das mal für uns zusammenzurechnen, die kommen, man wundert sich, auf 50 bis 80 Milliarden Euro jährlich. Und wenn die 500 Milliarden auf 10 Jahre angelegt werden sollen, Aua. Dann ist das Ganze verfrühstückt. Das und zwar ist es weg. Und dann hatten wir noch nichts digitalisiert, dann haben wir noch keinen Industriestandort gesichert und Nein. dann haben wir noch nichts, noch keinen einzigen Euro investiert.
Aber lassen Sie mich dagegen halten. Zunächst einmal, ich habe die Rechnung gesehen. Ich glaube, dass die Gesamtsumme für diese Punkte, um die es geht, Mütterrente, Pendlerpauschale und Agrardiesel, dass es also niemals diese Dimension hat. Das hat eher die Dimension von vielleicht 10, 12 Milliarden pro Jahr. Ist auch viel Geld. Und dann wären es über
Sie sind Mediziner, kein Ökonom. Ja. Also wir haben es von Ökonomen rechnen
ja,
lassen.
Ja, ich weiß, aber ich lese auch Ökonomen. Also ich bin trotzdem in der Lage, das so und habe mit dem Haushalt praktisch zu tun.
Aber Sie kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen.
Genau, ich habe mit dem Haushalt praktisch zu tun. Ich führe Haushaltsverhandlungen. Somit denke ich, dass ich auch die Haushaltsberechnungen noch also in den Griff bekomme.
Also Sie sagen, das sind ungefähr
10, 12 Milliarden, das wäre jetzt mal im Jahr. Genau, das ist auch viel Geld.
So,
hallo.
Mal 5, jetzt,
Nein, wenn also ich wenn das jetzt über 5 Jahre ziehe, das ist viel Geld.
Allein die Mütterrente sind 4,5 Milliarden. Ja, das ist schon die Hälfte. Und dann Pendlerpauschale, genau, Agrardiesel,
die Pendlerpauschale,
Steuererleichterungen.
Die Steuererleichterungen haben Sie gerade nicht genannt. Die waren immer angekündigt. Die hatten erst angekündigt, haben wir angekündigt, die mittleren Einkommen sollen entlastet werden. Das ist oft genug auch in Ihrem
Blatt gestanden. Dann wäre die Frage, was mittlere Einkommen sind bei der SPD und bei Herrn Merz.
Dass wir eine Steuerreform machen, die mittleren Einkommen entlasten. Da kann niemand in der jetzigen konjunkturellen Lage etwas dagegen haben, dass wir mehr aber ich glaube, dass der Spin, der jetzt gesetzt wird, die Investitionen können nicht bezahlt werden, das geht in die Mütterrente. Das geht am Thema vorbei, so viel ist das nicht. Ich bin kein Freund der Ausdehnung der Mütterrente, um das ganz klar zu sagen. Ich halte es nicht für einen Schritt in die richtige Richtung, aber wir haben ja einen Koalitionspartner, der mitregiert. Dem ist das unglaublich wichtig. Da so funktionieren
Der CSU in dem Fall.
Genau, CSU, Söder. So funktionieren halt politische Kompromisse, so ist das halt. Aber was ich nicht richtig finde, es so darzustellen, als bliebe für die tatsächlichen zusätzlichen Investitionen nicht genug Geld übrig. Das ist falsch. Und das sind auch Investitionen, die die Energiewende beschleunigen werden. In die Energieinfrastruktur, in die Forschungsinfrastruktur, Schienen, Netz, Wärmedämmung. Das sind alles Dinge, Trittin, die gehen in die richtige Richtung. Und
okay,
ich glaube, dass wir, die Pendlerpauschale, das kostet also etwas. Also ich will mich jetzt hier nicht festlegen. Insgesamt glaube ich, ist es jetzt meine Überschlagsrechnung. Mag ich falsch liegen. Ich habe von Überschlag, also habe ich gedacht, das wird ungefähr pro Jahr 12 Milliarden alles zusammen kosten. Ich mag da zu niedrig schätzen, aber es ist ja auch viel Geld. Aber dann ist es so, so funktioniert der politische Kompromiss. Und
Nein, das ist kein Kompromiss, das ist ein ständiges Addieren.
Der
Kompromiss bedeutet, wir wollen dies, wir wollen das. Da müssen wir halt gucken, wer auf was verzichten kann. Und Politik funktioniert, richtige Politik funktioniert so, dass man das wirklich Notwendige für ein Land tut. Und das sind tatsächlich Investitionen. Und das ist nicht Strukturreform. Und das ist wirklich nicht Pendlerpauschale und Mütterrente. Nicht in dieser aktuellen Lage.
Ich würde gerne Herrn Trittin einmal hören. Weil das Schöne ist ja, wir haben hier heute 3 Leute, die sich gut mit Zahlen auskennen. Sie sind ja auch ein Meister der Zahlen, Herr Trittin. Wie geht denn Ihre Rechnung?
Also ich würde an dieser Stelle nur eine Bemerkung machen, weil Herr Lauterbach vorhin gesagt hat, Hellseherei. Vielleicht hätte der Gesundheitsminister auf seinen Verteidigungsminister hören sollen, der schon weit vor Weihnachten erklärt hat, wir brauchen mehr Geld, damit Deutschland kriegstüchtig wird. Und es war ein ehemaliger Wirtschaftsminister, der das spezifiziert hat mit 3,5 Milliarden. Daran war nichts neu. Null. Man musste kein Hellseher sein. Zweitens, was die Frage angeht, wenn ich einen Investitionsfonds schaffe, dann geht es ja darum, dass Investitionen, die bisher aus dem Haushalt nicht bezahlt worden sind, künftig bezahlt werden können. Es geht also um zusätzliche Investitionen.
Das ist ja auch vorgesehen.
Und dieses ist in diesem Papier so nicht festgeschrieben. Und das ist der Kern dessen, weswegen wir sagen, dieser Investitionsfonds dient dazu, bisherige Investitionen, die bisher im regulären Haushalt waren, unter der Schuldenbremse da reinzuschieben, um das Geld zu haben, ob nun bei Frau Quadbeck für 50 Milliarden, bei Herrn Lauterbach für 12 oder 13 Milliarden zu sein. Das ist der Kern des Vorwurfs. Und das muss in diesen Verhandlungen ausgeräumt werden. Es muss klargestellt werden, es geht hier um zusätzliche Investitionen. Denn nur wenn wir zusätzliche Investitionen haben, generieren wir auch zusätzliches Wachstum, was wir brauchen.
Darf ich mal fragen, Herr Trittin, Entschuldigung, Herr Lauterbach, ganz kurz. Ja. Die Empörung bei den Grünen, ist die auch deswegen so groß, weil sich das liest, einfach, das liest sich wie Habeck 2.0?
Das ist, da ist was dran. Das sozusagen, wir haben ja einen solchen Fonds auch selber vorgeschlagen.
Wir haben 2.0 ohne Klima, das ist wahr.
So vorgeschlagen als zusätzlich. Wir haben auch vorgeschlagen, dass es in Deutschland eine Investitionsprämie geben soll. Das ist was anderes als eine globale Steuersenkung, ein Konzept, was Olaf Scholz dann dankend übernommen hat, die SPD an dieser Stelle. Dieses haben wir so vorgeschlagen und das halten wir auch für richtig. Deswegen haben wir gesagt, so wie das hier formuliert ist, geht es nicht. Das Zweite, was wir hinzunehmen müssen, ist ja, was müssen wir jetzt unmittelbar verabschieden? Das hat ja nichts mit Trump zu tun. Sondern das, was wir jetzt verabschieden müssen, ist etwas, was wir möglicherweise im neuen Bundestag nicht verabschiedet bekommen, das ist das zusätzliche Geld für Sicherheit.
Das ist der zweite Teil.
Und das andere ist die Frage der Schuldenbremse, die man dann auch gut verhandeln kann, weil es dafür auch denkbare Mehrheiten gibt.
Ich glaube, wir sind da nah beieinander. Erstmal, also um zu sagen,
aber Sie müssen gar nicht miteinander. Das ist ja das Schöne.
Aber ich will trotzdem den Konsens rausarbeiten, weil ich glaube, sonst kommen wir ja nicht weiter. Sonst drehen wir uns ja im Kreis. Wir hatten sehr ähnliche Einschätzungen, übrigens in der gesamten Ampel, dass wir diesen riesigen Investitionsbedarf haben. Jetzt kommt das Geld. Wir werden das Geld zusätzlich ausgeben. Dass das im Sondierungspapier nicht als Wort drinsteht, das haben wir
auch nicht in der Formulierungshilfe für die Verfassungsänderung.
Ja, da wird keine Sorge.
Es geht um dieses eine Wort, ja?
Keine Sorge, wir werden das klarstellen. Das sind
Zusätzlichkeit muss verfassungsfest festgeschrieben sein.
Ja, Zusätzlichkeit
ist hier vorgesehen. Weil sonst können die Leute nicht folgen. Können Sie das einmal kurz erklären, den Kontext dahinter? Was ist die Geschichte dahinter?
Jetzt nehmen wir mal an, wir haben so und so viel Geld jetzt aktuell im Straßenbau und im Schienenbau drinne. Es muss klar sein, dass aus dem Sondervermögen nicht das finanziert wird, was jetzt im Haushalt drin ist, sondern zusätzliche und darüber hinausgehende Mittel. Ja, das ist der Kern des Ganzen. Und dieses muss so festgeschrieben werden, dass das im Grundgesetz fest ist und nicht zur Disposition einer einfachen Mehrheit steht. Das ist keine einfache Aufgabe.
Das wird ja so sein.
Keine einfache Aufgabe, das Wörtchen zusätzlich da reinzuschreiben.
Es geht nicht nur um das Wort, es geht schon um...
Ist schon klar, um das, was es meint.
Ja. Das sind zusätzliche Ausgaben, das werden wir auch klarstellen. Aber es ist nicht so, und das wird uns von anderen so vorgeworfen, dass wir vorhaben, mit einem Taschenspielertrick jetzt die Investitionen, die wir im regulären Haushalt haben, etwa 50 Milliarden Euro, dass wir die plötzlich durch das Sondervermögen bezahlen. Das ist nicht vorgesehen, darauf will ich nur hinweisen. Und wir wollen die Mittel zusätzlich ausgeben. Das ist hier angekündigt, ist gesagt, dass ihr darauf besteht, ist auch
jetzt
richtig.
Frau,
aber das muss einmal klar gemacht werden, damit ihr keine Räuberpistole im Raum habt.
Also jetzt Frau Quadbeck, da werden politische Gräben mit Geld zugeschüttet.
Genau, also ich unterstelle sowieso gar nichts, sondern ich analysiere einfach nur die Lage. Und wenn Sie jetzt sagen, dass diese 500 Milliarden, sofern sie denn kommen, tatsächlich für neue Investitionen, für die Aufhebung des Investitionsstau, den unser Land in der Infrastruktur und bei der Digitalisierung und so weiter hat, aufgehoben wird, dann müsste man auch erstmal definieren, um welche Investitionen geht es. So. Geht es auch um Krankenhäuser? Geht es auch um Kitas? Oder geht es eigentlich tatsächlich um die, geht es um die Schiene? Geht es um eine Stabilisierung der Industrie? Das wird aus dem Papier auch noch nicht klar.
Energieinfrastruktur, Krankenhäuser sind genannt. All die Dinge, die Sie gerade als Beispiel genannt haben, stehen im Papier.
Gut, aber dann hat man natürlich, wenn man das auf 10 Jahre verteilen will und da einmal mit der Gießkanne drüber geht, es wäre ja wichtig, Schwerpunkte zu setzen und zu sagen, das sind die Schwerpunkte, die unser Land wirklich vorantreiben. Aber was ich noch ergänzen wollte, das Sondierungspapier ist wirklich 50 bis 80 Milliarden Euro schwer. Und Sie werden die Steuererleichterungen, die zum Beispiel geplant sind für Rentner, die noch länger arbeiten, einen höheren Freibetrag, Steuerentlastung für die Mittelschicht. Ich will jetzt nicht nochmal da dreimal das Wort Mütterrente sagen, aber all diese Dinge, die da drinstehen, werden Sie dann nicht machen können. Weil jetzt gibt es aktuell, es gibt noch keinen Bundeshaushalt 2025, weil da fehlen noch mindestens 15 Milliarden Euro. Wenn man genau hinguckt und ehrlich ist, fehlt sogar noch mehr. Wahrscheinlich wird man einen Doppelhaushalt 25, 26 dann irgendwann im Sommer machen müssen und dann ist schon sehr viel Geld verfrühstückt. Ja. Sie werden, das ist einfach nicht realistisch. Und dann ist es so, dass mit diesem Papier die nächste Enttäuschung kommt. Dann steht in diesem Sondierungspapier alles Mögliche drin und der ein oder andere sagt, wunderbar, die ein oder andere Gruppe sagt, wunderbar, das wird mir helfen. Und es wird aber nicht kommen können, wenn das Geld wirklich für Investitionen genutzt werden soll.
Das ist eine sachliche Frage. Zunächst einmal, das kann sein, dass wir durch diese zusätzlichen Steuererleichterungen, die wir da machen. Sie können auch gleich dazu sagen, Mehrwertsteuerabsenkung in der Gastwirtschaft und so weiter. Das kann durchaus sein, auch Steuerentlastung, mittlere Einkommensteuerentlastung auch für die Unternehmen. Es kann sein, dass uns das nochmal 10, 15 Milliarden kostet. Aber wenn wir 1% mehr Wirtschaftswachstum haben, dann haben wir 10 Milliarden mehr Einnahmen. Somit
das
also,
ist jetzt original, von März aus dem Wahlkampf.
Ja. Nee, das ist nicht original. Wir haben es auch gesagt, das ist keine Erfindung.
Also eigentlich wollten Sie das immer mit Friedrich Merz.
Jeder weiß, dass Olaf Scholz hat ebenfalls für eine Wiederbelebung unserer Wirtschaft gekämpft. Und wir haben ebenfalls gesagt, wenn die Wirtschaft 1% stärker wächst, sind das 10 Milliarden Entlastung. Das hat
Frau
Friedrich Merz nicht exklusiv.
Eine kurze Zwischenfrage, weil das ist ja alles nicht trivial und es geht auch nicht um die Frage, nur ob jemand da ein politisches Wort gebrochen hat, sondern Was viele Leute beunruhigt, ist ja die atemberaubende Geschwindigkeit, mit der das jetzt durchgeboxt werden soll, noch durch den alten Bundestag, wo viele Leute das Gefühl haben, okay, wenn droht, nicht das Ergebnis zu kriegen am Ende, das ich halt nicht möchte, dann lasse ich halt woanders abstimmen. Das darf man alles, das ist alles legal, aber es ist vielleicht nicht unbedingt legitim und politisch nicht so wahnsinnig geschickt. Aber insbesondere Verteidigung. Es gibt da dieses 100 Milliarden Vermögen, Zeitenwende. Wenn ich richtig informiert bin, ungefähr 27 Milliarden davon sind ausgegeben, verplant. So. Das heißt, da ist noch ein bisschen was da. Was vielen Leuten Angst macht, ist nur kurz die Frage zu formulieren, ist diese atemberaubende Geschwindigkeit, mit der wir jetzt wirklich, also man hat das Gefühl, zähl doch einmal mal in Ruhe bis 15 und atme einmal ein und einmal aus und dann überlegen wir, ob wir diesen Wahnsinn so wirklich machen sollten oder nicht. Weil Russland wird nicht morgen direkt an der polnischen oder litauischen Grenze stehen. Das wird dauern. Die sind ein schwaches Land. Das läuft alles gerade gar nicht gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nächstes halbes Jahr ein Thema diesbezüglich haben. Es wird ein bisschen dauern. Die Frage auch, was Trump ganz am Ende macht, das ist ja heute so und morgen so. Diese Geschwindigkeit und dann plötzlich und Waffen und jeder übertrumpft sich noch eine Zahl und noch eine irrere Zahl. Ich weiß nicht, wie man das politisch verkaufen will. Das ist doch nicht gut.
Also was sicherlich jetzt einen großen Vertrauensverlust produziert, ist genau das, dass mit dem alten Bundestag noch schnell was gemacht wird, weil klar ist, mit den Mehrheiten im neuen Bundestag wird man das nicht hinbekommen. Mhm. Ein neues Investitionsvermögen und eine Lockerung der Schuldenbremse könnten Union und SPD auch mit den Linken hinbekommen, aber garantiert nicht, wenn es sicher ist, dass das Geld vor allen Dingen eben in Sicherheit, Verteidigung, in Waffen fließen soll. Dann wird die Linkspartei nicht mitmachen. Und das ist natürlich, was die politische Legitimität angeht, eine total schwierige Lage, das mit diesem Bundestag zu machen, auch wenn der Bundestag verfassungsrechtlich voll handlungsfähig ist.
Der darf das.
Ja, also man wird natürlich genau hingucken müssen bei den Fristen und bei den Fragen. Bei der Frage haben die Abgeordneten
noch nicht das genug Tempo, ne? Das heute Tempo. Was haben wir heute für einen Tag? 11. März oder sowas?
Ja. So. Am 18.
13. soll das theoretisch erste Lesung und am 18.
zweite, dritte Lesung und dann wäre das alles eingetütet. Und das,
in einer Woche.
Genau. Und das ist natürlich schwierig, das ist auch für Abgeordnete.
Bei dem Volumen, ne?
Man erinnert sich an die Zeit, als wir die Schuldenkrise hatten. Sowas ist auch für Abgeordnete total schwierig zu überblicken, was sie da eigentlich
unterschreiben
ja, und mitstimmen.
Ja, genau.
Was jetzt so das Geld angeht für die Verteidigung, Rüstungsprojekte haben natürlich eine sehr lange Vorlaufzeit. Die Industrie braucht Planungssicherheit. Und
Drei Jahre. Drei Jahre. Wir hatten drei Jahre, denen eigentlich klar war, was zu tun ist. Und jetzt plötzlich in einer Woche.
Ja, aber die 100 Milliarden, die ja schon vor drei Jahren beschlossen worden sind, die sind dann tatsächlich verplant. Die werden dann 2028 auch
weg sein.
Ja. Die werden dann tatsächlich weg sein. Und dann geht es ja auch darum, was hat man dann danach, um überhaupt mindestens auf diese 2%,
aber immerhin, dieses 2028
Ziel zu kommen. Genau. Aber man muss jetzt auch anfangen, über 2028 hinaus zu planen. Das muss man natürlich nicht in dieser Märzwoche tun.
Das meine ich doch.
Es wäre natürlich viel besser, wenn die neue Regierung andere Mehrheiten hätte und sagen könnte. Ja, genau, die hat man nicht. Aber ich beschreibe ja nur gerade, dass es ein Problem von Legitimität durchaus ist. Und das ist auch bei den, man muss ja auch mal immer überlegen, was es mit der Bevölkerung macht, die das natürlich komplett überrollt, die sich jetzt erstmal daran gewöhnen muss, dass die Union das Gegenteil von dem tut, was sie im Wahlkampf gesagt hat. Und dass Union und SPD, die sich wirklich herb bekämpft haben im Wahlkampf, die Union gegen SPD und Grüne, dass das jetzt auf einmal alles wieder zusammengeht und dass dann eben politische Konflikte, die man hat. Sie sagen ein Kompromiss. Ich sage, da werden die politischen Gräben mit Geld zugeschüttet, anstatt dass man wirklich vernünftige Lösungen sucht.
Herr Trittin, einmal kurz. Ich mal zu diesem Verteidigungspaket.
Ja.
Keine Partei in Deutschland, meine eingeschlossen, kann für sich in Anspruch nehmen, hier rechtzeitig Vorsorge getroffen zu haben. Das ist so. Wir haben lange Zeit alle Parteien die Vorstellung gehabt, wir brauchen eine Bundeswehr für internationale Einsätze im Verbund, out of area. Aber Landes- und Bündnisverteidigung, da sind wir innerhalb der NATO mit den USA so gut aufgestellt, wir sind sicher.
Wird uns nicht beschäftigen.
Und das ist der gemeinsame Irrtum, der jetzt behoben werden muss. Manche haben es früher, manche später, aber es ist egal, es muss jetzt behoben werden. Und dafür schaffen wir eine Ermächtigung, weil wir wissen, dass wir das aus den regulären Haushalten nicht finanziert bekommen. Mhm. Selbst wenn Sie anfangen würden, den Bundeszuschuss zur Rente massiv zusammenzustreichen, also richtig Rentenkürzungen in Deutschland betreiben würden, würden Sie die notwendigen 3,5 bis 4% nicht bekommen.
Ich habe das auch nie behauptet. Das war eher
Das ist die Lage. Und darauf haben verschiedene Grüne, CDUler, SPDler, ich habe sie alle schon zitiert, darauf hingewiesen. Und jetzt gibt es ein sehr schmales Zeitfenster, wo es für die Erteilung der Ermächtigung, später solche politischen Entscheidungen zu treffen, die werden später mit demokratischer Mehrheit, wahrscheinlich erstmal von Schwarz-Rot und in anderen Jahren von anderen Koalitionen getroffen werden. Aber es geht darum, diese Ermächtigung zu schaffen. Und das ist richtig.
Das Grundgesetz zu ändern.
Das ist richtig an dieser Stelle. Und das ist auch das, was notwendig ist. Der andere Teil, ob wir innerhalb von kürzester Zeit diesen Infrastrukturfonds, den wir lange uns gewünscht haben, beschließen müssen, ob wir die Länder, die ja auch ein Problem haben, steht auch drin, die Schuldenbremse für die Länder zu lockern.
Also die Schuldenbremse wird schon ein Stück rigider ist als
verändert.
Die des Bundes.
Ja, ja. Ich verstehe das alles. Das ist eine andere Frage. Da gibt es diesen zeitlichen Druck in dieser Form nicht. Das ist der Hintergrund, warum wir gesagt haben, wenn man sich jetzt über die Details im anderen Kram nicht einigen kann, dann kann man auch das tun, was man jetzt tun muss, wo man absehbar in den nächsten 4 Jahren die Ermächtigung nicht hat, aber diese Investition tun will. Ich will eine letzte Sache noch hinzufügen. Wir haben mit den 100 Milliarden auch zum Teil Geldverschwendung betrieben. Wir haben zum Beispiel F-35-Flugzeuge gekauft und stellen heute fest, dass die Waffen, die die Ukraine aus den USA bekommen hat, aus den USA stillgelegt werden können, wenn es drauf ankommt. Das heißt,
per Knopfdruck, ne?
Das heißt für uns, es wird noch teurer, weil wir werden das alles europäisch machen müssen. Der Umstand, dass wie bisher, wenn Europa 1 Milliarde ausgibt für Rüstung, das mit 800 Millionen als Aufträgen in der US-Rüstungsindustrie landet, das ist vorbei. Das muss europäisch sein und billiger wird das nicht.
Und aber ist das eine gute Nachricht für Europa?
Nein, es ist eine schlechte Nachricht, aber es ist so. Und ich finde, die Bevölkerung hat einen Anspruch darauf, dass man ihr an dieser Stelle die Wahrheit sagt.
Aber nochmal, ist das etwas, was auch am Ende zu Wirtschaftswachstum führen wird, zu Innovation führen wird.
Wir wissen, dass das solche Investitionen, Rüstungsinvestitionen erstmal sich in einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts niederschlagen.
Das ist das eine.
Und die Geschichte, Wachstum ist eine andere Frage, aber es ist leider bitter notwendig.
Weil mit dem Blick nach Amerika, die Geschichte des Silicon Valleys wäre ja nicht möglich ohne gigantisches Engagement aus dem Pentagon.
Ja.
Also die Geschichte des Silicon Valleys, des Erfolgs dort, den man dort hat, ist ganz eng verknüpft mit Aufträgen aus dem Pentagon.
Ohne das hätten wir kein Internet.
So, zum Beispiel. Und dass Israel ein Land ist, das so eine vibrierende Start-up-Szene hat, hat auch was mit Waffen zu tun. Oder ist das falsch?
Richtig. Nein, das ist empirisch richtig.
Muss ich ich bitte um Entschuldigung, dass ich mich hier erneut zu einem ökonomischen Sachverhalt äußere, aber ich interessiere mich dafür auch sehr stark. Wenn man also 100
Milliarden. Ein bisschen beleidigt klingt.
Nee, alles gut. Also, das
so minimal.
Halb scherzhaft und so. Aber wenn man ungefähr 100 Milliarden investiert in Rüstungsinvestitionen, dann hat man also nochmal 100 Milliarden, die in anderen Bereichen geschaffen werden. Der Faktor ist ungefähr 1:1. Investitionen in andere Bereiche bringen mehr. Somit bringt das auch Investitionen in andere Bereiche hinein, aber der Hebel ist nicht besonders lang. Der Hebel ist jetzt bei zivilen Investitionen länger.
Ja, sehr viel länger.
Sehr viel länger. Und somit wäre es natürlich schön, wenn wir das Geld hier nicht investieren müssten. Aber wir müssen. Und damit haben Sie recht, damit haben wir recht und so weiter. Jetzt ist aber die Frage doch, die realistischerweise, niemand bestreitet doch, und wir haben doch gemeinsam dafür auch gekämpft im Wahlkampf, dass diese Investitionen in die Verteidigung notwendig sind und in die Infrastruktur. Wir brauchen beides. Und da müssen wir uns doch vernünftig einigen können. Und dass tatsächlich das jetzt in diese Legitimationsfalle kommt, dass wir es so schnell machen müssen, das ist schrecklich, das gebe ich zu. Das ist eine Riesenproblemlage. Aber wenn wir es ehrlich erläutern und sagen, wir müssen hier der Bevölkerung Sicherheit geben und das können wir nur mit diesen demokratischen Mehrheiten, dann ist das aus meiner Sicht vertretbar, aber bleibt schwierig und bleibt umstritten.
So, es liegt jetzt an den Grünen, Frau Quadbeck. Ja, die müssen dem zustimmen. geht um eine Zweidrittelmehrheit.
Ja, aus meiner Sicht liegt es durchaus auch an Union und SPD. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten.
Ja, aber die wollen das ja.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, was dann am Ende in den Bundestag eingebracht wird. Also es ist ja zum Beispiel denkbar, dass man sagen würde, man macht nur die Lockerung der Schuldenbremse für die Verteidigungsausgaben. Ist eine Option, ist ein Gesetz.
Ja, würde Herr Trittin sagen, ja.
Da würden die Grünen zustimmen. Da würde aus meiner Sicht auch die Union zustimmen, wie ich die Lage einschätze. Da hätten aber die Sozialdemokraten ein Problem, weil die unbedingt eben zusätzlich auch diese 500 Milliarden Investitionen haben wollen, um vielleicht auch ein Gegengewicht zu bilden, um eine sozialdemokratisch ausgewogene Politik zu machen. Aber das können Sie wahrscheinlich besser erklären als ich. Aber auf jeden Fall hätten die Sozialdemokraten, wenn ich die Lage richtig analysiere, das größte Problem damit, nur die einfache Lösung zu machen, die Verfassung eben nur zu ändern, um dann eben künftig die Verteidigungsausgaben zu tätigen.
Das ist ja ich teile das Argument, ich lasse Sie auch gleich. Ich glaube aber, dass die Union auch ein großes Interesse hat, dieses Infrastrukturpaket und die Erleichterung der Schuldenbremse für die Länder, also den dritten Aspekt, jetzt durchzubringen, weil irgendjemand hat geschrieben, dass Friedrich Merz mit der Linkspartei über einen solchen Fonds verhandeln müsste dann im neuen Bundestag. Da würde er lieber mit Angela Merkel in den Wintersport fahren. Also so sehr.
Und das will was heißen.
Ja, und das will was heißen. Ja. Das heißt, auch die Union hat ein Interesse dran. Natürlich. Nur wenn alle dieses Interesse haben, dann muss man das so formulieren, dass am Ende des Tages nicht ein Schattenhaushalt zur Selbstbedienung
kommt. Darf ich nochmal, Herr Lauterbach, Sie dürfen sofort, Herr Lauterbach, vielleicht können wir das Foto da hinten nochmal zeigen, was mich interessieren würde. Einfach so, hier sitzen ja Profis und Profi-Sondierer und Verhandler. Vielleicht können wir nochmal das Bild davor zeigen. Herr Lauterbach, wie hat Klingbeil das eigentlich gemacht? Wie hat das geschafft, Friedrich Merz so über den Tisch zu ziehen, dass er die dabei entstehende Reibung als Wärme und Nähe empfunden hat?
Ich glaube erstmal, hier hat niemand irgendjemanden über den Tisch gezogen. Dass
also Lars Klingbeil, die Lesart war anders und Frau Quadbeck ist sich da auch nicht ganz sicher.
Wunderbar. Aber dass Lars Klingbeil ein sehr guter Verhandler ist, das ist ja nicht Neues, bekannt und das hat sich auch gezeigt. Aber hier hat niemand irgendjemanden über den Tisch gezogen. Was an der Kritik von Friedrich Merz, die am Anfang ja geäußert wurde, richtig ist. Friedrich Merz hat all die Zeit gewusst, dass es ohne ein solches Sondervermögen nicht möglich ist, die dringend notwendigen Investitionen zu bezahlen, weil das aus dem Haushalt niemals zu pressen ist. Das kann ich aus dieser Zitrone nicht herauspressen. Und das ist ja auch keine Neuigkeit, die sich jetzt also durch den Amerika.
Das haben Sie am Anfang der Sendung noch relativ klar.
Da ging es nur um die Frage Wortbuch und so weiter und so fort. Ja. Da ging es darum Wortbuch.
Ich habe gesagt, das wusste er schon die ganze Zeit. Haben Sie gerade formuliert?
Dass wir das Geld, wenn wir die Investitionen auflösen, dass das unbedingt notwendig ist und dass das nie aus dem Haushalt zu bekommen ist. Das glaube ich hat jeder gewusst. Das hat auch Friedrich Merz gewusst. Jetzt ist aber die Lage, die machen wir einfach das pragmatisch Vernünftige oder gucken wir nach hinten, alte Rechnungen begleichen, wer hat es immer besser gewusst und so. Ich glaube, das nervt die Leute. Wir müssen schon gucken, was ist jetzt angesagt und das ist die richtige Lösung. Darum werdet ihr auch zustimmen übrigens. Sie können jetzt hier dagegenhalten, aber also zum Schluss werdet ihr ja zustimmen und von daher also werden
diesem
wir da
Paket, diesem Paket, so wie es jetzt vorliegt, werden wir nicht zustimmen.
Wird kleine Änderungen geben.
Jede Wette drauf. Wenn es vernünftige Änderungen gibt,
Teil des Problems, das Union und SPD gerade haben, dass sie die ganze Zeit, wir hatten auch eben das Foto von den Vieren nach den Sondierungen gesehen, mit dieser Monstranz ihre Entscheidungen verkünden, die Grünen werden zustimmen. Und wenn man dann noch in Augenschein nimmt, wie der Söder am Aschermittwoch gegen die Grünen gewettert hat, als sei er noch im Wahlkampf. Und selbst im Wahlkampf muss man es nicht so machen. Und dann eben
hier ist das schöne Foto dazu.
Und dann eben auch Merz, der dann nicht die Grünen wirklich einbezogen hat, sondern unglücklich der Fraktionsvorsitzenden auf die Mailbox gesprochen hat. Seit Christian Wulff wissen wir, dass man solche Dinge nicht tun sollte. Einfach jemandem was auf die Mailbox sprechen, wenn man im politischen Leben was erreichen möchte. Das sind alles so Dinge, stilistisch so viel falsch gegangen. Und das konnte man dann auch gestern sehen, als die Grünen ihr vorläufiges Nein öffentlich verkündet haben.
Da waren ein paar sehr stolze Frauen waren da bei der Arbeit, ja, so habe ich das wahrgenommen,
ja,
oder?
Ja, so eine Mischung aus wild entschlossen, ja, emotional und aber eben auch sehr, sehr angefasst, dass man so behandelt wird.
So, und wenn wir das einmal, weil Sie das gerade ansprechen, Herr Trittin, Entschuldigung?
Bitte fragen.
Politischer Aschermittwoch ist gerade als Stichwort gefallen. Wir hören einmal kurz rein und wichtig ist sozusagen der zeitliche Ablauf in dem Zusammenhang zu verstehen. Also am 4. März ist dir klar, wir brauchen das. Wir brauchen das Geld und wir brauchen die Zustimmung der Grünen. Und am 5. März betrittst du eine Bühne und sagst Folgendes.
Ich habe die Mission mit euch zusammen erfüllt, liebe Freundinnen und Freunde. Grün ist raus! Grün ist raus! Die Grünen waren gegen uns, sie waren gegen Bayern und sie haben vom Wähler die Quittung bekommen. Es ist vorbei! Herr Habeck hat die Wirtschaft in die Steinzeit zurückgeführt. Frau Baerbock, Frau Lang, Frau Roth, uns alle genervt. Ich kann nur eines sagen, wer AKWs abschaltet, muss aufpassen, dass er am Ende nicht von den Wählern abgeschalten wird. Aber ich will Ihnen nichts Böses sagen. Ja, es ist jetzt aber gut, wir haben unseren Auftrag erfüllt. Ich wünsche Robert Habeck alles Gute, vielleicht eine Reise heim an die Küste. Ich bin sicher, Daniel Günther hat ihm schon ein schönes, warmes Plätzchen in seiner Koalition reserviert. Goodbye, gute Reise, auf nimmer Wiedersehen.
Ich meine, Sie waren ja auch, haben auch immer die alte Boxerweisheit durchaus befolgt. Politisch geben ist deutlich seliger denn nehmen. Aber wenn Sie das hören?
Ja, erstmal ist ja der entscheidende Satz zum Schluss. Sein Hass auf Daniel Günther ist ja noch größer als der auf Robert Habeck.
Ich glaube, es hat was mit der Sendung hier zu tun.
Robert Habeck hat nun in seinen Augen den großen Nachteil, dass er das, was Robert Habeck als Wirtschaftsminister mehrfach vorgeschlagen hat, was von der FDP, nicht von den Sozialdemokraten, von der CDU immer vehement bekämpft wird, jetzt von der CDU gemacht werden muss.
Genau.
Das ist das Interessante an dieser Stelle. Und insofern sehen Sie mich jetzt eher gelassen angesichts dieser Folklore. Es ist eine Verrohung des politischen Stils. Ich finde, dass Herr Söder diesen Stil ändern muss, weil er hat ja die Erfahrung gemacht, wozu das führt, dass am Ende des Wahlkampfes in Bayern auf Katharina Schulze Steine geworfen wurden. Hat auch was mit dem Verrohung des Diskurses zu tun, den Markus Söder pflegt. Da bin ich nicht gelassen. Aber ich lasse mich auch nicht, und ich glaube, die Grünen lassen sich auch nicht von solchen rhetorischen Dingen leiten. Wir sind der Auffassung, wenn man etwas in den Deutschen Bundestag einbringt, was die Verfassung ändert und man braucht uns dafür, dann muss man, bevor man einen solchen Vorschlag präsentiert, mit uns darüber reden, wie ein solcher Vorschlag aussehen könnte. Das hat nicht stattgefunden. Ist auch in der letzten Woche mehrfach signalisiert worden, wenn ihr auf diesem Vorschlag besteht, es liegt ja die Formulierungshilfe vor für die Verfassungsänderung, dann werden wir nicht zustimmen. Das ist schlicht und ergreifend nicht ernst genommen worden.
Ist die erste Kontaktaufnahme, hat die tatsächlich über die Mailbox stattgefunden?
Nein, natürlich reden Leute immer
schon
miteinander.
Klar, aber und, sozusagen offizieller.
Nach der Sondierung ja.
Das meine ich.
Aber auf der offiziellen Ebene ist das so gewesen.
Also wer auf wessen Mailbox?
Herr Merz auf die Mailbox von Britta Hasselmann,
die wohl
nicht erreichbar war, weil sie wandern war. Ja.
So.
Und weiß man, was er da drauf gesprochen hat?
Ja, er hat das Ergebnis der Sondierung wohl kurz umrissen und dann gesagt, dass man auf die Grünen für die Verfassungsänderung zukommen wird und dass eventuell auch das Wort Klima da untergebracht werden kann. Und das ist das, was die Frau Hasselmann so empört hat, dass eben das Wort Klima dann so wie so ein Aschenputtel
so ein Angebot, das sie nicht ablehnen können.
Ja. Und deswegen sage ich, Wir sind jetzt in einem Zustand, wo das angekündigte Nein zu dieser von SPD und CDU vorgeschlagenen Verfassungsänderung dazu führt, dass wir in ein Stadium kommen, wo ernsthaft darüber gesprochen wird, ob man zu Lösungen kommt.
Darf ich noch mal fragen?
Das finde ich jetzt erstmal hilfreicher klaren Nein, den meine Partei und Fraktionsvorsitzende da verkündet
haben. Ja, wir haben ja im Wahlkampf öfter gehört, was alles zur DNA von Parteien gehört und so weiter. Wenn ich mir bei einem sicher bin, dass das Wort Klima und das, was es meint, zu Ihrer DNA gehört.
Klima ist nicht eine Etikette, die man irgendwo draufklebt.
Das ist der Punkt.
Sondern was der Klimaschutz, da gibt es ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Es sagt, Klimaschutz ist geboten, um nicht die Freiheitsrechte künftiger Generationen unangemessen einzuschränken. Dieses muss sich in der Zweckbestimmung und der Aufgabenfestlegung dieses Sondervermögens niederschlagen. Ich weiß, dass der Karl Lauterbach da nichts gegen hat. Ob das aber sich am Ende in Formulierung findet, ist eine sehr offene Frage. Da wird zurzeit um jedes Komma gefeilt.
Wirklich? Ja. Was heißt das? Können Sie es noch mal konkreter machen? Ich würde das wirklich gerne mal verstehen. Wie läuft das?
Da werden unterschiedliche Formulierungen gegeneinander abgewogen.
Beispiel?
Und dann. Die werde ich Ihnen hier, kann ich auch nicht, weil ich nicht Bestandteil dessen. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass über solche Texte, insbesondere wenn es um Gesetzestexte geht, insbesondere wenn es um Verfassungstext geht, muss sichergestellt sein, dass wir das, was wir jetzt mit 2/3 Mehrheit ermächtigen, nicht hintenrum durch einfache Mehrheit wieder aushebeln können. Das wird der Kern des Problems sein. Darüber verhandeln die jetzt. Der Karl Lauterbach ist optimistisch, dass es zu einem Ergebnis kommt. Ich weiß es nicht, aber ich finde, es ist gut, dass wir diesen Aufschlag gemacht haben, dass jetzt ernsthaft darüber verhandelt
wird. Ich finde das auch in der Sache, also wenn das dort noch besser formuliert wird, finde ich das richtig. Ich will aber nur eines also sagen. Die Investitionen, um die es hier geht, Schiene, Infrastruktur, digitale Infrastruktur, Forschungsinfrastruktur, Bauen, das sind alles Infrastrukturmaßnahmen, die dem Klimaschutz dienen. Und die haben allesamt diese Komponente. Und daher kostet es uns tatsächlich nichts, das aufzunehmen und expressis verbis reinzuschreiben. Finde ich, habe ja einen wichtigen Punkt. Wäre aus meiner Sicht auch kein Fehler gewesen, das von Anfang an drin zu
haben. Sie haben ein ganzes Buch darüber geschrieben,
ja,
weil Ihnen das wichtig ist.
Das ist mir sehr wichtig. Ja. Ich finde das sehr bedeutsam und von daher, aber ich will einfach, also damit hier keine Räuberpistolen kommen, es war nie anders, also vom Inhalt, wie es wirken soll, geplant. Aber es soll rein und das finde ich, da habt ihr einen wichtigen Punkt. Auch ich teile übrigens auch die Kritik, dass das Verfahren so nicht richtig gewesen ist, mit dem ihr bedient worden seid. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir uns da noch einigen.
Sehr, sehr, sehr schön. Die Gönner habt ihr ganz schön. Ich will nur sagen, wir haben natürlich Erfahrung gemacht. Wir haben einen Wahlkampf erlebt, in dem die CDU versprochen hat, nicht nur Rückkehr zu den Atomkraftwerken, was nicht geben wird, weil niemand das Geld dafür raustun wird, aber versprochen hat, Rückkehr zum Verbrenner, Rückkehr zur Gasheizung. All dieses hieße, dass Investitionen, die bisher gemacht worden sind, in die Dekarbonisierung des Verkehrssektors ebenso wie in die Dekarbonisierung des Gebäudesektors rückgängig gemacht werden sollen.
Das haben wir ja verhindert, das haben wir ja nicht mitgemacht.
Sie müssen ja nicht immer gleich angegriffen fühlen. Ich beschreibe nur einen Hintergrund, weswegen wir das, was wir dann verabschieden, sehr genau prüfen werden, weil wir der Auffassung sind, dass Friedrich Merz mit dem eigenen Wort nicht die Umgang pflegt, die man von einem ehrlichen Kaufmann erwartet. Ich erinnere an das Versprechen, keine Gesetzesinitiativen in den Bundestag einzubringen, die von der Zustimmung der AfD abhängig sind. So jemandem einen Freifahrtschein zu geben, das wird es mit uns nicht geben.
Auch da hat er gesagt, die Lage hat sich verändert. Deswegen kommt mir dieses Argument immer so wahnsinnig bekannt vor. Und interessant ist, Frau Quadbeck, ich habe dieses Sondierungspapier gelesen. Sie haben es mit Sicherheit studiert und auswendig gelernt, im Gegensatz zu mir. Ist ja schon interessant, der Sound, der auch da im Wahlkampf immer kam, war diese linke grüne Spinnerei, diese E-Autos, das müssen wir jetzt alles mal rückabwickeln. In diesem Sondierungspapier steht, wir werden E-Autos fördern. Da steht ein sehr klares Bekenntnis zu erneuerbaren Energien. Was wurde nicht alles geredet über Windkraftanlagen und so weiter? Jetzt stellt man plötzlich fest, ach so, die stehen da ja, über 30.000 Stück. Die kann man auch nicht einfach abbauen, sondern die gehören irgendjemandem. Also das können wir gar nicht. Und wie Herr Trittin sagt, Atomkraftwerke, da wurde immer geredet von Mini-Reaktoren. So ganz mystische Dinge wurden da immer aufgezogen. Kernfusion, Dinge, die nach nicht meiner Meinung, weil ich verstehe davon nichts, aber so Astrophysiker wie Harald Lesch, die sagen, 30 Jahre und mehr, dann passiert das vielleicht mal irgendwann. Das heißt, im Grunde gehst du genau diesen Pfad jetzt weiter. Und es steht sogar ein ausdrückliches Bekenntnis, das fand ich interessant, zu den EU- und auch deutschen Klimazielen da drin. Das steht alles da drin. Genau. Hat sich die SPD vollumfänglich durchgesetzt?
An dem Punkt hat sich die SPD durchgesetzt, wobei ja auch die Union immer diesen Klimaflügel hatte. Ja, also immer.
Die haben das auch immer so gesagt?
So, das ist auch so. Und die haben auch Politiker in ihren Reihen, nicht sehr machtvolle Politiker, aber die haben Politiker in ihren Reihen, die dann aber ihren Chefs immer wieder auch erklären, warum das wichtig ist. Und eine Sache fehlt ja in diesem Sondierungspapier, was die Union auch im Wahlkampf versprochen hat, nämlich die Abschaffung des Heizungsgesetzes. Also davon steht nichts in dem Sondierungspapier drin. Das ist auch interessant.
Konnte das passieren?
Fiesmann.
Es ist aber.
Wie? Was heißt das? Mehr Habeck-Wagen oder was ist hier das Thema?
Es ist auf jeden Fall so, dass es offensichtlich so bleiben soll, wie es jetzt ist.
Im also Ernst
das,
jetzt?
Das scheint.
Soll es so bleiben? Wie?
Es zeigt sich doch, dass in der Praxis vor Ort zwei Drittel, drei Viertel derjenigen, die eine neue Heizung einbauen, bauen eine Wärmepumpe ein. Die Ersetzung der Gasetagenheizung, die es immer noch gibt in vielen Orten, durch entsprechende Wärmepumpen findet überall statt. Wenn man das rückgängig macht, greift man in das wirtschaftliche Tätigsein wichtiger Firmen in Deutschland ein. Deswegen mein Zwischenruf an dieser Stelle. Das hat mittlerweile auch die Union begriffen, dass es wichtige Wirtschaftsteile gibt, die sagen, wir machen damit Geld, wir verdienen damit etwas. Das schafft übrigens Wachstum, mehr Wachstum als jede Rüstungsausgabe. Und insofern hat mich das jetzt nicht so überrascht. Ich habe diese Ankündigung immer mit großer Gelassenheit gesehen, dass sie das Heizungsgesetz abschaffen. Dass das irgendwo geändert wird im einen oder anderen Detail, das wird immer so sein.
Anders als jetzt bestimmte Wahlkampfgeschenke von der einen oder der anderen Partei, ist bei dem Thema Klima sind die Dinge natürlich bisher nicht ausbuchstabiert, ist auch nicht konkret hinterlegt mit irgendetwas. Folgendes werden wir tatsächlich tun. Und es steht das Wort pragmatisch im Zusammenhang mit Klima drin. Das finde ich.
Habe ich mir auch aufgefallen.
Ja,
das ist ein schönes Wort.
Ja, es ist, also, es ist ja schon so, dass die Grünen immer wieder auch überzogen haben, sprich beim Heizungsgesetz, ja, bei dem Versuch, die Dinge für den Klimaschutz entsprechend durchzusetzen. Und da hat es in unserer Gesellschaft eine wirklich interessante 180-Grad-Wende gegeben von vor 4, 5 Jahren, dass eigentlich die ganze Gesellschaft sehr, sehr offen war für Klimaschutz und dass die Grünen ja auch viel Zustimmung bekommen haben, weil die Leute gesagt haben, irgendwas müssen wir tun fürs Klima. Also wählen wir mal die Grünen, weil die haben da ja Konzepte für. Und
das war auch die Zeit von Fridays for Future und so weiter.
Dann kam das, große Erschrecken, aber doch bitte nicht so. Und das hat die Union ja auch weidlich für ihren Wahlkampf ausgenutzt, wohl wissend, dass immer klar war, dass einen pragmatischen Klimaschutz sie auf jeden Fall machen wird. Und jetzt ist die Frage, ob man da zu einem guten Realismus kommt, also zu einem Realismus, der auf der einen Seite tatsächlich dem Klima dienlich ist, es aber so macht, dass eben die Menschen dadurch auch nicht überfordert werden, die den Klimaschutz machen müssen.
Das ist eine super Formulierung.
Das ist so angelegt in dem Papier, aber ich bin darauf gespannt, ob bei allem, was man dann sich wünscht, was man an Wahlgeschenken machen muss, die man eigentlich auch weglassen könnte, ob man dann eben auch noch zum Thema Klimaschutz kommt. Das bleibt abzuwarten.
Einen Punkt sagen, also ich finde das eine super Formulierung, wenn ich den gesamten
Koalitionspapier.
Wenn ich den Sondierungs, also Geist zusammenfassen will, das ist ehrlich gesagt, also zurück zum Realismus. Zum Realismus. Wir brauchen massiv mehr Ausgaben für Verteidigung. Wir brauchen diese 500 Milliarden oder in der Größenordnung, sonst zerfällt uns die Infrastruktur. Und wir dürfen beim Klimaschutz nicht vom Gas gehen. Das sind die drei Punkte.
Vom Gas
die
drin, schon.
Ja, vom Erdgas, aber von, ne, also nicht vom, aber lange Rede, kurzer Sinn.
Der Realismus
ist darin, klar ist, all dies hätte man natürlich im Wahlkampf auch, also, schon einräumen können. Das, also, ist so. Aber für uns, also sowohl für euch als auch für die SPD, ist das ehrlich gesagt ein gutes Ergebnis, weil das einfach die Wahrheit anerkennt, dass wir in diesen drei Bereichen uns massiv bewegen müssen.
Frau Kortbeck.
Ja, ich wollte nur sagen, ich wollte mich jetzt nicht dafür vereinnahmen lassen, dass das ein gutes Sondierungspapier ist, aber das hatte ich ja hinreichend deutlich gemacht.
Genau, so. Können wir den letzten Teil der Sendung würde ich gerne noch mal nutzen, weil hier insbesondere zwei sehr gute Amerika-Kenner sitzen. Sie kennen Amerika gut. Von Jürgen Trittin weiß ich, dass er ein paar sehr gute Texte über Amerika geschrieben hat, wo es genau auch darum ging, dass diese Gewaltbereitschaft sozusagen auf der einen Seite, also der hohe Blutzoll, der da zum Teil bezahlt wurde, und auf der anderen Seite aber die hehren Ideale sozusagen der Aufklärung und von Menschenrechten, das beides ist sozusagen Teil von Amerika. Welches Amerika sehen Sie da jetzt gerade und macht Ihnen das Sorge, was Sie da sehen? Oder muss man sagen, der Mann, den wir da im Hintergrund haben, bringt jetzt zumindest etwas zustande, was andere in den vergangenen drei Jahren nicht hingekriegt haben. In Riad wird heute verhandelt. Und vielleicht geht der Krieg in der Ukraine, wie auch immer, aber hoffentlich geht er bald zu Ende.
Ich glaube, das Ziel von Trump ist, dass der Krieg zu Ende geht um den Preis des Verlustes einer souveränen Ukraine. Das, was wir in Amerika erleben, geht über einen üblichen Wechsel zwischen einer demokratischen und republikanischen Mehrheit hinaus. Es hat bis lange Zeit einen Konsens gegeben, egal wer regiert. Mhm. Es gibt in den USA eine Gewaltenteilung, eine unabhängige Justiz, einen selbstständigen Kongress und es gibt einen Präsidenten. Das ist ersetzt worden durch diese Lehre der einheitlichen Exekutive, die den anderen Gewalten vorgeht. Das heißt, der Aufhebung der Gewaltenteilung.
Und also die ist de facto vollzogen, sagen Sie?
Der Versuch ist da. Ob das gelingt, ist eine andere Frage, weil die ersten Gerichte haben anders entschieden und. Das ist ein offener Kampf, den wir da erleben. Mhm. Aber wenn Trump sich durchsetzt, dann haben wir es mit einem neuen Systemkonflikt zu tun. Wir haben bisher einen Systemkonflikt mit den Chinesen. Das ist ein staatsmonopolistisch, diktatorisch regiertes Regime.
Mit hartem Kapitalismus?
Mit hartem Kapitalismus, staatsmonopolistischer Kapitalismus. Und jetzt bildet sich in den USA eine Gesellschaft raus, die einem Monopole abfeiert. Also ich habe das genannt, einen oligarchischen Monopolkapitalismus, die sich keinerlei Grenzen mehr unterziehen möchte. Weil Peter Thiel und Elon Musk sind der Auffassung, Freiheit und Demokratie gehen nicht zusammen.
Richtig.
Freiheit ist das, was sie für ihre Freiheit halten, nicht die Freiheit des Andersdenkenden oder von anderen Menschen, weil sie nicht in der Dimension von Gesellschaft, sondern von Individuen
reden. Das Foto da hinten, ne? Das ist es eigentlich.
Und das ist das, worauf wir uns einstellen müssen.
Das ist die Metapher für die Unterwerfung, die da stattgefunden hat.
Außenpolitisch den Rückfall ins 19. Jahrhundert, das heißt in die Frage der Aufteilung der Welt in Interessenssphären, wo bestimmte starke Mächte in ihrer Umgebung anderen nicht die Souveränität zugestehen dass dieses ist. Und darauf muss Europa sich einstellen. Europa muss ein solcher Pol werden. Das ist die Grundvoraussetzung, die wir haben.
Und was Wissenschaft angeht, irgendwie, ich höre immer mehr Wissenschaftler, saßen auch einige schon hier, Professoren, Rüdiger Bachmann, letzte Woche, glaube ich, Deutscher, der Ökonom, ne, der in Amerika lehrt, der sagt, da kommen gerade Dinge richtig unter die Räder.
Das ist richtig, also die
von Büchern, die verboten werden, von also und dann redest du über Meinungsfreiheit und vermutest, dass Europa der Hort ist, wo sie eingeschränkt wird und in Gefahr ist. In Wahrheit machst du es selbst, schmeißt die unabhängige Presse aus dem Weißen Haus und so weiter, legst dich an mit Google und anderen, weil die sich weigern, den Golf von Mexiko zum Golf von Amerika zu machen. Lauter solche Dinge. Das heißt, massives Eingreifen auch in eine unabhängige Wissenschaft. Das Was hören so. Sie da von den Leuten, die Sie dort kennen?
Also die tatsächlich, also ich habe ja also gute Kontakte zur Harvard-Universität, wo ich also auch noch die Gastprofessur habe, die ich im Moment natürlich nicht bedienen kann, aber gute Kontakte. Die Harvard-Uni hat jetzt einen kompletten Einstellungsstopp verhängt. weil also die Mittel, die man erwartet, einfach nicht so in der zugesagten Größenordnung kommen werden. Die Harvard-Uni ist eine der reichsten Universitäten der Welt. Die haben ein Stiftungsvermögen von ungefähr 50 Milliarden Dollar.
Die Uni.
Die Uni
hat ein Stiftungsvermögen von 50 Milliarden Dollar.
Und trotzdem sind
die Ausstattung.
Und trotzdem sind die Einschnitte, die jetzt erwartet werden, so groß, dass man über alle Bereiche einen kompletten Einstellungsstopp verhängt hat, weil man nicht damit rechnet, dass man junge Wissenschaftler, neue Wissenschaftler bezahlen kann. Und Trump hat so eine Liste gemacht, also von 10 Universitäten, eine schwarze Liste, sage ich jetzt mal, die unter besonderer also Beobachtung stehen, die sich rechtfertigen müssen für also politisch also unbotmäßige Aussagen. Da gehört auch die Harvard-Uni dazu. Dazu gehört Columbia, einige andere sind zum Teil die allerbesten Universitäten.
Yale gehört auch dazu?
Das weiß ich nicht, ob Yale dazu gehört. Würde ich fast nicht glauben, aber so ist es, weil die also ein bisschen anders ausgerichtet
sind. Und MIT und solche Einrichtungen?
MIT wahrscheinlich auch nicht, aber es sind 10 also Elite-Einrichtungen, die da betroffen sind. MIT weiß ich nicht, würde ich aber nicht vermuten, weil MIT ist immer sehr wohlgesonnen, also das wohlgelitten in den republikanischen
Tech-Bereich, Technologie.
Genauso ist es. Aber wie gesagt, es sind zum Teil unfassbar wichtige Projekte in der Klimaforschung, in der Krebsforschung, in der Immunologie, die dort also jetzt gefährdet sind. Und das wird sich auswirken weltweit, weil wir haben einige Bereiche in der Medizin, da haben die Amerikaner 10-mal so viel wissenschaftlichen Erkenntnis-Output als ganz Europa zusammen. Das ist wirklich dramatisch.
Beispiel? Also
beispielsweise in der Erforschung von bestimmten Krebserkrankungen oder in der Erforschung, also wie das Immunsystem jetzt genau funktioniert. Das wird ja noch immer stärker, weil die Amerikaner es auch jetzt immer besser können, künstliche Intelligenz dafür zu nutzen. Daher arbeite ich ja sehr intensiv daran, für das Gesundheitssystem und die Gesundheitsforschung in Deutschland KI verfügbar zu machen für diese Art von Forschung. Weil wir werden das nicht automatisch von den Amerikanern noch bekommen und wenn, dann vielleicht auch mit Verzögerung. Daher muss das es ist wirklich größter Grund zur Sorge, was wir dort beobachten.
Und die große Frage, die über allem immer schwebt, ist, warum macht er das? Warum machen die das? Was ist das Interesse dahinter? Das verstehe ich nicht.
Ökonomisch ist das suizidal, weil das sind ja also Wachstumskerne der Vereinigten Staaten. Man sieht ja jetzt, die Börse verliert. Tesla hat mehr als 50% oder hat um die 50% seines Marktwertes gemessen am Höhepunkt verloren. Also mittlerweile werden die Amerikaner ja auch nervös in dem Sinne.
Das ist richtig.
Also ökonomisch sind das einfach ganz, also ich sag mal, widersinnige Aktionen. Und ich glaube, Trump macht es, weil er es kann. Das könnte wahrscheinlich sonst
immer. Und wir sind mit etwas konfrontiert, was wir im Grunde genommen bei Putin auch schon erlebt haben. Mhm. Das ist nämlich Ideologie, zumindest die langfristige Ökonomie schlägt.
Ja, das stimmt.
Und das haben wir gegenüber Putin unterschätzt. Deswegen haben wir nicht wirklich geglaubt, an dieser Stelle. Aber wir erleben das heute, dass hier Fonds unter Druck gesetzt werden, die bisher versucht haben, nachhaltig zu investieren. Die damit übrigens gute Geschäfte gemacht haben. Die Harvard ist deswegen so reich geworden, weil sie eine ganz kluge Anlagestrategie hatten, die aber sehr nachhaltig gewesen
sehr nachhaltig
ist. Die haben Jahresrenditen von 6-7% über 20 Jahre an dieser Stelle gehabt.
Und nicht in fossilen Strukturen.
Und nicht in fossil.
Genau.
Und Trump versteht sich als Lobbyist für die fossile Industrie. Deswegen muss er diejenigen, die einen anderen Weg gehen, unter Druck setzen. Und die werden jetzt mit Klagen bedroht, sie werden wegen Wettbewerbsverzerrungen, so werden BlackRock und andere dazu gebracht, die Pensionsfonds der republikanisch regierten Staaten nicht mehr nachhaltig anzulegen. Im Grunde genommen nimmt man damit in Kauf, dass die weniger Rendite machen und die Pensionen geringer werden.
Aber nochmal, warum? Weil Kulturkampf?
Nein,
weil
man es ist ein Kulturkampf, der den ökonomischen Interessen dieser Teils der amerikanischen Wirtschaft, der fossilen Industrie, die wissen, dass sie nur eine begrenzte Zukunft haben, dient. Genauso wie der Kulturkampf, den er zusammen mit Musk führt, einer ist, der versucht, die Interessen jener Tech-Monopolisten durchzusetzen. Also es ist immer eine Mischung von ökonomischen Motiven für bestimmte Branchen
und einem darum gepackten ideologischen Vergleich.
Aber es ist am Ende ja noch irrationaler als bei Putin, weil also selbst wenn er eine Autokratie errichten wollte, worauf es ja aktuell hinauszulaufen scheint, bräuchte er ja zumindest eine starke Verwaltung. Und er macht ja auch die Verwaltung komplett kaputt. Und jemand, der sich einen Staat autokratisch untertan machen möchte, der würde in die Verwaltung seine starken Leute reinsetzen.
Genau. Warum das?
Und nicht einen Sprengsatz an die Verwaltung setzen. Also an diesem Staat wird ja bald nur noch wenig funktionieren.
Na, da bin ich mir nicht sicher.
Was meinen Sie damit, Herr Trittin?
Ganz kurz. Ich glaube, das ist die Strategie erstmal der Zerstörung und der Zerstörung auch des Wissens. Also ganze Meteorologie darf ihre Ergebnisse nicht mehr veröffentlichen und.
Indem sie
EPA, USAID und andere Institutionen zerstören, schaffen sie sich natürlich schon die Sparbüchse dafür, andere Institutionen aufzubauen und sie mit Gefolgsleuten zu besetzen. Wenn man die Arbeit der Heritage Foundation über das Project 2025 liest, wird man das genau dort finden.
Zur Erklärung, das ist dieser super konservative Think Tank, der sozusagen die Blaupause geschrieben hat, das Programm für das, was wir da gerade sehen.
Das ist natürlich super riskant. Und zwar deshalb, wenn jetzt irgendein großer Public Health, also Emergency kommt, meinetwegen es kommt eine neue Pandemie.
Vogelgrippe haben die doch gerade.
Oder es kommt, Vogelgrippe ist ein
$12.
Tickende Zeitbombe, oder beispielsweise es wird ein Großwetterereignis falsch eingeschätzt, weil eben diese Wettervorhersagen nicht mehr so gemacht werden können wie bisher. Und dann ist auch noch die Agentur, die dann helfen soll, vor Ort zu dünnen und kann die Katastrophe nicht in den Griff bekommen. Dann kann das auch sehr schnell rumschlagen. Also das ist also ein hochriskantes Manöver, weil man baut die Strukturen ab, auf die man im Notfall angewiesen ist. Mhm. Und zwar ersatzlos. Das ist einfach 100% riskant und auch ökonomisch unsinnig.
Und darf ich nochmal, weil Ökonomie das Stichwort ist, vielleicht an Sie, Herr Trittin, die Frage, wenn man sich das anschaut, ja, diese Rückkehr zu fossilen Energieträgern, Öl, Drill Baby Drill, ja, Pipelines durch Alaska, Naturschutzgebiete, das ganze Thema. Und obwohl du Krisen hast im Nahen Osten zuhauf, eine nach der anderen, Iran und Israel und Gaza und Libanon und was da alles ist. Das heißt, da wo Öl sozusagen herkommt, ist es gerade überall ein bisschen schwierig. Eigentlich müsste der Ölpreis ganz weit oben sein, ist er aber nicht. Ja. Weil die Chinesen offensichtlich so schnell vorankommen mit ihrer Umstellung auf E-Mobilität und überhaupt alternative Energien, dass man sagen muss, da bricht ja offenbar eine Nachfrage ein. Die gibt es so nicht mehr. Und die wird weiter zurückgehen, perspektivisch. Da machen sich ja gerade viele Länder auf den Weg. Es wird eine elektrische Zukunft sein. Das kann man finden, wie man will, aber das wird passieren. Verstehen die das nicht?
Ich glaube, dass die immer noch glauben, dass die anderen das nicht nachmachen. Das heißt, das, was China begriffen hat, wozu wir übrigens viel beigetragen haben als Bundesrepublik Deutschland in vielen Kooperationen, dass man sich mit erneuerbaren Energien importunabhängiger macht, diese Lehre ist in Europa noch nicht wirklich verankert. Die Frage, ob wir uns sozusagen loslösen von den fossilen Importen, ist mittlerweile nicht nur eine Frage des Klimas und der Erderwärmung, sondern ist auch eine, ob wir weiter in der Lage sind, uns unabhängiger zu machen. Ich fand eigentlich diese Geschichte, dass Trump mit Putin versucht, Nord Stream 2 wieder in Betrieb zu nehmen. Das war richtig schön sinnbildlich. Da hat man dann zwei Autokraten, die am Gashahn für Europa sitzen und die zu Wohlverhalten zwingen können. Wenn wir das nicht wollen, müssen wir das, was in Europa Green Deal heißt, nicht rückabwickeln, sondern zum Erfolg bringen.
Das werden wir aber auch tun. Also da hast du ja jetzt also auf EU-Ebene also ein bisschen noch ein Zurechtruckeln geben mit dem Clean Industrial Act. Aber der Green Deal, der ist im Großen und Ganzen nicht gefährdet, wird weiter durchgezogen. Auch hier Realismus aus meiner Sicht. Ich glaube schon, dass Europa derzeit in einer Art und Weise zusammenwächst, wie wir es schon seit 10 Jahren benötigt hätten.
Ich will noch mal fragen, politisch irgendwie auch die Frage an Eva Quadbeck. Ich meine, wenn wir hören, dass beispielsweise Batteriefertigung, Zellfertigung, das ist die Schlüsseltechnologie, um die es geht. Das ist die Wertschöpfung bei neuen Autos, bei Elektroautos. Da wird das Geld verdient. Und da sind wir schlecht. Da sind wir ungefähr 10 Jahre hinter den Chinesen mittlerweile. Warum Das hätte ich, weiß ich, als Koalitionsidee auch großartig gefunden. Lass uns doch mal ein identitätsstiftendes Batterie-Airbus machen, auf europäischer Ebene. Das Ding mal richtig groß aufsetzen, sonst ja. machen wir jetzt selber.
Und
wir können das doch. Das verstehe ich nicht.
Ja, das ist auch genau der Geist, der dem Sondierungspapier fehlt. Also dieser Geist, hey, wir haben den Schuss gehört, ja? Ja. Wir wissen, was die Stunde geschlagen hat und das deshalb eben nicht auf wünschenswerten Konsum, ja? All die Dinge, die da drin stehen, da gibt's ja gute Begründungen für, warum man der einen oder der anderen Lobbygruppe was gibt,
ja? Es ist schön, wenn es eine Mütterrente gibt, aber die Frage ist,
dass man in so einem Sondierungspapier wirklich das Zeichen setzt, hey, wir haben verstanden und wir gehen wirklich auf die Zukunftsindustrie und werden und dass man da auch vielleicht konkret gemacht hätte, wo man denn dann auch Investitionsmilliarden verbauen, vergeben, sinnvoll investieren möchte. Das fehlt alles. Und ich sehe dann auch nicht, dass in noch komplexeren Koalitionsverhandlungen 16 Arbeitsgruppen mit jeweils 16 Leuten, auch da hat man vor der Wahl gesagt, wir machen das diesmal ganz schlank, wir machen das mit kleinen Projekten. Und das wäre ja auch gut gewesen zu sagen, jede Partei bekommt etwas, womit sie sich dann schmücken kann. Und es ist nicht die Pendlerpauschale oder die Mütterrente, sondern es ist eine zukunftsweisende Industrie. Und da könnte man dann vielleicht, darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen, die jungen Menschen, die bei dieser Bundestagswahl ziemlich radikal gewählt haben, besser abholen,
vielleicht
als
auch genau aus dem Grund.
Wenn man eine Koalition macht, die da weitermacht, wo Schwarz-Rot mit Merkel aufgehört hatte.
Wir starten mit einer Glaubwürdigkeitshypothek, aber ich glaube, die Chancen sind gut. Und zwar deshalb, weil wir haben das gegenteilige Problem von der Ampel. In der Ampel sind wir gestartet mit einem unglaublichen Glaubwürdigkeitsbonus, haben aber danach kaum was hinbekommen, weil wir gegenseitig uns bekämpft haben und wir haben auch keine Mittel gehabt. Diesmal ist es so, wir starten mit einem Glaubwürdigkeitsdefizit, aber wir haben Investitionsmittel, wir machen beim Klimaschutz weiter und wir haben Verteidigungsmittel. Daher glaube ich, dass wir auf der Strecke, wenn die Koalition gut funktioniert, die Leute zurückgewinnen werden. Das ist meine und zum Beispiel hier bei der Batterieforschung. Deutschland hat ganz tolle Arbeitsgruppen in Aachen, in Karlsruhe, in Tübingen, die an der
Grundlagenforschung
an der Festkörperbatterie arbeiten.
Zum Beispiel.
Jetzt haben wir hier, da wird wahrscheinlich die Zukunft hingehen. Jetzt haben wir hier aber tatsächlich in diesem großen Investitionsprogramm, in dem Fonds von 500 Milliarden, haben wir festgelegt, dass wir genau solche Projekte fördern können. Das ist doch dann nachher, wenn das wirklich funktioniert, dann ist das zu sehen, glaube ich, kann das laufen.
Okay, Herr Lauterbach, noch ganz kurz. Sie haben jetzt sehr viel erzählt, wie toll das läuft und wie euphorisch Sie auch Friedrich Merz feiern.
Nicht,
also aber in die Richtung.
Dass die Richtung richtig ist, ja.
Boris Pistorius, Kollegen vom Stern, haben das öffentlich gemacht. Fraktionssitzung. Ich zitiere, ich sage es euch, Dobrindt und Frei sind wirklich unangenehm. Kein Gewissen haben diese Leute. Ich sage es euch, wie es ist. Diese Gesprächspartner waren die mit Abstand unangenehmsten. Humanität und Verantwortung für andere Menschen 0,0. Sehen Sie auch so?
Nein, also ich habe das war eine launische Bemerkung wahrscheinlich von Boris Pistorius. Ich bin bei den Sondierungsgesprächen.
Wenn das bei ihm schon launig ist, dann will ich den echten Humor erst gar nicht kennenlernen.
Bin bei den Sondierungsgesprächen da nicht dabei gewesen, aber es wird umgekehrt sein wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal sind wir mit Selfies an den Start gegangen, haben uns umarmt, das war super. Danach kam ein unglaublicher interner Streit, insbesondere mit den Kollegen von der FDP. Also das kann man ja sagen. Und ich hoffe einfach, dass es diesmal genau umgekehrt ist. Dass wir also mit ganz schwierigen Verhältnissen beginnen, dass wir dann aber geräuschlöser regieren und dass wir diese großen Blöcke dann auch wegbekommen. Das ist meine Hoffnung.
Und Sie sagten, um das mal zu sagen, die Einschätzung war natürlich nicht launig, sondern realistisch. Wer Dobrindt kennt, kann dem gar nicht widersprechen, was Boris Pistorius
so gut
gesagt
kenn ich ihn
hat.
Nicht.
Aber Boris Pistorius
schon wieder
verdammt,
so eine politische Lüge heute.
Ist verdammt, mit Alexander Dobrindt zusammenzuarbeiten. Ja. Und Alexander Dobrindt ist verdammt, mit Boris Pistorius, der diese realistische Einschätzung von ihm hat, zusammenzuarbeiten.
Ich möchte da vielleicht.
Und insofern. Okay. Ist das das Neue? Ihr habt gar keine Alternative.
Darf ich auch noch eine Interpretation drauf machen? Es ist so, dass bei der Migration hat sich im Sondierungspapier weitgehend die Union durchgesetzt. Es gibt am linken Flügel der SPD eine Menge Radau, weil die das nicht wollen, weil sie auch wollen, dass das zurückgedreht werden wird. Und Boris Pistorius hat mit dieser Bemerkung versucht, seine eigenen Reihen einzufangen, indem er gesagt hat, liebe Leute, ich finde es auch ganz schrecklich, aber irgendwie, die sind halt so und deshalb müssen wir mit denen zusammenarbeiten. Da ist dann wieder das Stichwort Kompromiss. Und da muss halt die SPD die Kröte schlucken, was das Thema Migration angeht. Und so ist das zu erklären.
Und am Anfang der Sendung fast sagten Sie, das hat der Merz ja gar nicht zu entscheiden, ob ich weiter Gesundheitsminister bleibe oder nicht. Das heißt,
nicht
haben, Sie
alleine,
haben Sie mit Saskia Esken schon darüber gesprochen?
Ich werde hier keine Spekulation über irgendetwas machen. Aber ich kann nur so viel sagen. Am wichtigsten ist, dass wir die Probleme lösen. Dann erst kommt mit großem Abstand das Parteigespräch. Und zum Schluss kommen die Personen.
So muss es sein. Wird er es weitermachen, Frau Quadbeck?
Das ist nichts ausgeschlossen. Ich weiß es nicht. Also
es erleichtert Koalitionsverhandlungen, wenn man das nicht glaubt, was Karl Lauterbach eben gesagt hat, sondern vorher zwischen den engsten Verhandlern klar hat, wer künftig für was die Verantwortung trägt. Es gehört aber auch dazu, dass die engsten Verhandler, dass denen, selbst den Betroffenen, nicht sagen.
Okay, Sie glauben, das ist schon entschieden?
Ich würde es sagen, wenn es schon entschieden ist, dann besteht eine Chance, dass Merz vor Ostern von der SPD und den CDU/CSU zum Kanzler gewählt wird. Wenn es nicht ist, dann kann es mit den 256 Verhandlern noch Chaos geben. Aber die Erfahrung aus Koalitionsverhandlungen zeigt, diese Fragen der grundsätzliche Verantwortung, das ist jetzt nicht jedes Ressort, und also, aber die Frage muss zwischen den Kernverhandlern geklärt sein. Das erleichtert manche Einigung in der Sache.
Okay, lassen wir das einfach mal so stehen. Sie schließen das auf jeden Fall nicht aus, um es mal so zu sagen.
Ich bin ja nicht dabei, wir sind ja Opposition.
Natürlich. Wir haben noch ein paar Sendungen. So, jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Danke Ihnen allen ganz, ganz herzlich. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.